Hallo und herzlich willkommen zum Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist wie immer Mario Schlichting von der BAG Selbsthilfe und für die heutige Folge haben wir uns mal wieder mit einem Thema aus dem Bereich der sozialen Medien beschäftigt. Wir hatten ja schon im letzten Jahr einige Folgen zu dem Thema, gerade zum Thema InfluencerInnen bzw. InfluencerInnen. Und heute wollen wir nochmal die sozialen Medien von einer ganz anderen Seite aus beleuchten und werden da im Speziellen auf das Thema bzw. das Medium Twitter eingehen. Da wir von der BAG Selbsthilfe allerdings gar keinen Twitter-Auftritt haben, bin ich da sehr froh, dass ich heute Unterstützung bekommen habe und zwar von der Ulrike Genglawski. Hallo Ulrike, schön, dass du da bist.
Hallo Marius. Ja, Ulrike von der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe.
Genau, für die, die nicht wissen, was BVSS ist, genau. Erstmal schön, dass du da bist. Magst du kurz was von dir erzählen? Also praktisch, warum wir uns jetzt hier heute treffen?
Ja, ich denke, wir treffen uns, weil ich seit 2007 schon bei der BVSS bin. Und zwar eigentlich in Hauptposition als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind aber eine kleine Geschäftsstelle, von daher ist es natürlich so, dass ich auch ganz, ganz viel in Projekten noch arbeite, die dann zwar auch irgendwie alle mit Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung zu tun haben. Was ich damit sagen will, ist aber, dass natürlich häufig auch die Zeit fehlt, so super strategisch Pressearbeit zu betreiben hier. Aber das werden ganz viele kleinere Vereine oder zumindest in einer kleinen Geschäftsstelle natürlich auch kennen. Genau, und in der Funktion betreue ich halt auch unsere Social-Media-Kanäle und seit circa einem Jahr sind wir auch auf Twitter unterwegs.
Genau, und da bin ich super glücklich drüber, dass du heute hier die Zeit genommen hast, denn ich muss sagen, dass ich zwar privat Twitter nutze, aber auch wirklich nur in einem ganz geringen Maße. Also ich bin da gar nicht erfahren, was das angeht. Vielleicht bevor wir zu Twitter im Speziellen kommen, wie siehst du das denn? Die sozialen Medien sind ja jetzt seit ein paar Jahren auch, also nicht nur im Privaten, sondern auch in der Selbsthilfe selber ein ganz wichtiges Instrument geworden. Wie stehst du dazu? Wie glaubst du, dass es dort eine Entwicklung gibt, die der Selbsthilfe gut tut, beziehungsweise ja, wie siehst du das Thema so en gros, sage ich mal? Also wie hat sich auch deine Arbeit verändert dadurch?
Also wir sind auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen dazu, weil wir tatsächlich mit Facebook angefangen haben, dann schon auch relativ früh, glaube ich, im Vergleich zu anderen Selbsthilfeorganisationen. Was aber auch einfach daran lag, dass wir gemerkt haben, auf Facebook wird diskutiert, war ja damals noch der Hit, sagen wir mal. Ne? Ich glaube, seit 2013 sind wir auf Facebook, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Also im Vergleich relativ früh. Und eben haben das tatsächlich auch mit der studentischen Aushilfe dann damals angepackt, weil wir da privat auch, also auch ich damals nicht privat bei Facebook unterwegs waren. Und haben dann aber halt auch gemerkt, so nee, das ist eine gute Plattform gewesen, um halt tatsächlich nochmal andere Bezugsgruppen anzusprechen und kennenzulernen. Ne? Und generell, jetzt entwickelt sich das natürlich immer mit den Social Media, jetzt Instagram dazu gekommen, dann Twitter, auf TikTok kennen wir uns noch nicht aus. Ich glaube auch nicht, dass wir da so schnell unterwegs sein werden. Einen YouTube-Kanal haben wir auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, die Schwierigkeit, gerade auch für einen Verband der Selbsthilfe, ist natürlich zu schauen, wird man getrieben, also ist man präsent, um einfach präsent zu sein, oder schafft man es doch, das auch strategisch zu nutzen für seine Kommunikationsarbeit, ne? Und wenn ja, wie gibt man sich da, was kommunizieren wir da? Ich glaube, da muss man im Verband auch immer ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, definitiv. Euren YouTube-Kanal kenne ich und da gibt es auch ganz tolle Videos, also auch für euch da draußen. Schaut euch das sehr gern mal an. Ihr habt ein Video gemacht, ich glaube, zu der jungen Stotterer-Gruppe. Gerade fällt mir der Name nicht ein. Kannst, hilfst du mir kurz?
Flow, das
Genau,
ist
ja.
Flow, die junge Sprechgruppe. Ja.
Wa Wahnsinn. Also ich finde, es ist wirklich, es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Video. Und das finde ich fast so ein bisschen, oder das greift sehr gut diesen Gedanken der jungen Selbsthilfe auch irgendwo, ne? Damit von jungen Menschen, die in Selbsthilfegruppen zusammenkommen. Und ja, ich war ganz begeistert. Also ich möchte jetzt hier nicht zu einschmeichelnd sein, aber das war tatsächlich, als ich sozusagen vor 3 Jahren angefangen habe, unseren YouTube-Kanal sozusagen ins Leben zu rufen und dort Videos aufzunehmen, war das eins von denen, das ich so als Vorbild tatsächlich genommen habe, weil ich das wirklich sehr, sehr schön fand. Und ja, da einfach Dankeschön einfach mal an euch, dass ihr das macht, so dass ihr da einfach so präsent seid. Ja, also die Erfahrung, die wir jetzt auch gemacht haben bei der BAG Selbsthilfe ist, wie du gerade schon gesagt hast, TikTok haben wir auch noch nicht. Da sind wir noch, also die sozialen Medien sind ja so rasant schnell einfach, ne? Und ich merke das auch selber. Ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich kann denen auch schon nicht mehr so richtig folgen. Was wir halt gesehen haben bei uns ist, dass zum Beispiel Facebook jetzt auch dann irgendwie so ein, hat so den Hype ein bisschen verloren, sage ich mal. Ne? Es ist dann auch eher so, dass sich dort die Menschen herumtreiben, wenn man das so sagen darf, die jetzt irgendwie so um die 40 sind oder eben auch schon so ein bisschen aufwärts. Und deswegen sind wir zum Beispiel auf Instagram gekommen. Also Instagram nutzen viele Influencerinnen, gerade eben auch zu verschiedenen Themen von chronischen Erkrankungen und Behinderungen. Das ist ganz, ganz spannend. Natürlich sehr viel über diese Bildsprache. Ne, da geht es ja da sehr viel über dieses sich dazu, ja, sag ich mal, sich in Form eines Bildes mit Text zu präsentieren. Twitter nutzt es ja anders. Ne? Also Twitter ist ja eher ein textbasiertes Medium. Wo siehst du gerade jetzt für euch, aber auch für die Selbsthilfe generell, so den Vorteil bei Twitter?
Genau darin liegt für uns der Vorteil, dass es halt aus Text besteht auf Twitter. Weil ich muss dazu sagen, ich muss vielleicht noch kurz zurückgreifen.
Ja,
Erstmal
klar.
Dankeschön für dein Lob, für das YouTube-Video.
Ja.
Das Lob muss ich aber auch komplett weiterreichen, denn das Flow-Video wurde auch komplett von den Flowies, wie wir sie nennen, selbst produziert. Ne?
Ja.
Das ist also gar nicht ein Produkt jetzt von uns aus der Kommunikationsabteilung, die ja eigentlich nur aus mir besteht, sondern das haben tatsächlich die Flowies in dem Projekt selbst gemacht und ja, tatsächlich auch mit professionellen Werbefirmen zusammen, dank einer Förderung. Und das ist aber, zeigt für den Kanal oder auch generell auch schon das Prinzip, nach dem wir vorgehen, dass wir halt sagen, wir bieten auch eine Plattform, zum Beispiel mit unserem YouTube-Kanal. Und wenn die Flowies sowas produzieren, dann bringen wir das damit in die Welt. Ne? Dass nicht jeder einen einzelnen Kanal einrichten muss, sondern eben da, so können wir den Support, sage ich mal, ein bisschen Neudeutsch leisten, indem wir das veröffentlichen. Und da kann ich dann nämlich auch auf Instagram und Twitter schwenken, weil da machen wir es ähnlich. Also Instagram ist zum Beispiel so, dass der Account von der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe auf Instagram bis letzten Freitag zum Welttag des Stotterns sehr, sehr ruhig war. Also wir haben ganz bewusst gar nicht selbst veröffentlicht, sondern unseren Account dafür genutzt, um zu liken, um zu kommentieren, wann eben, wo immer es ging. Und das haben wir deswegen so gemacht, weil es nämlich zum Beispiel den Eisbrecher-Kanal gibt, Eisbrecher mit 3e, wo sich halt ja, Stotternde aus unserem Umfeld, aus der Mitgliedschaft zusammengetan haben und es einfach in einer wunderbaren Art und Weise, wie ich finde, diesen Kanal füllen und das Thema Stottern präsent halten und Informationen darüber streuen. Auch die Flowies natürlich, die Flow-Sprechgruppe hat natürlich auch einen Instagram-Kanal, sodass wir gesagt haben, als Bundesvereinigung müssen wir da gar nicht groß was machen. Also, dass man sich auch nicht im eigenen Haus quasi kannibalisiert dadurch. Und von daher verzichten wir eigentlich im Gros darauf, auf Instagram selbst was zu posten. Außer halt jetzt zum Welttag, das ist ja natürlich der Welttag des Schottlands das Besondere, dass wir da dann auch mal etwas veröffentlicht haben, was auch sehr gut ankam. Aber wir könnten so den Content mit Bildern und Videos und auch selbst Spruchbilder könnten wir gar nicht immer so produzieren. Das ist dann vor Ort aus den Gruppen selbst heraus, von den Mitgliedern heraus viel effektiver. Im Gegensatz dazu, genau, dann kommen wir zu Twitter, ist es bei Twitter halt auf der einen Seite von der Tonalität her natürlich oft auch ein bisschen politischer, mehr Interessenvertretung als Aufklärung. Und ja, es ist Text, ne? Das ist natürlich etwas, was man von uns hier oder was ich hier in meiner Aufgabe in der Geschäftsstelle halt auch schneller bewältigen kann, muss man auch sagen. Es ist einfach eine Effizienzgeschichte, ne? Und tatsächlich kann ich das auch gut nutzen, ja, für die Haltung der Bundesvereinigung in Sachen Interessenvertretung für stotternde Menschen. Und ja, das machen wir zwar auch erst seit einem Jahr und waren erstmal ganz, ganz still und haben eher ein bisschen geguckt und ein bisschen uns herangetastet. Aber jetzt tatsächlich auch zum Welttag, der am 22. Oktober war, hat sich da jetzt was entwickelt.
Ja, ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, was du gerade sagtest. Es ist ja so, dass man ja, also die sozialen Medien sind ja nicht so, dass sich jetzt die Sachen sozusagen ablösen hintereinander, sondern dass sie ja auch für verschiedene Dinge gut sind, sage ich mal. Also ich weiß zum Beispiel, dass auch aus dem Privaten, also Twitter wird ja auch sehr viel, eben wie du schon gesagt hast, auch für politische Dinge genutzt. Auch für, ich sag mal, viele dieser ganzen Influencer sind ja auch wirklich auf Twitter unterwegs, um dort zu diskutieren, ne? Also es ist ja jetzt nicht so wie, sage ich mal, bei Instagram, wo man eigentlich nur ein Bild kommentieren kann oder eine persönliche Nachricht einem schreiben kann, sondern es ist ja tatsächlich ähnlich wie Facebook, glaube ich, auch früher vor allen Dingen genutzt wurde, eben, dass man unter Beiträgen die kommentieren kann, dass man dort diskutiert. Du hast ja gerade gesagt, auch wenn ihr selber noch gar nicht so aktiv gewesen seid, dass ihr aber beobachtet habt, sage ich mal, findet denn dort auf Twitter in deinen Augen schon so eine wirkliche Diskussion über Selbsthilfe, auch über unsere politischen Hintergründe statt? Also wird das genau so genutzt, wie man es denkt, oder eher, oder sind wir da eher noch so in den Kinderschuhen im Vergleich zu anderen Gebieten, sage ich mal, Bereichen?
Also ich glaube, was die Selbsthilfe an sich angeht, sind es tatsächlich noch eher Kinderschuhe. Da habe ich jetzt noch nicht so viel gemerkt. Aber das ist natürlich eh immer das Schwierige, ne? Selbsthilfe ist ja an sich für sich gesehen ein super großes Feld, ne? Also da habt ihr es von der BAG ja auch noch mal schwieriger, in Anführungsstrichen, weil er ja für jede Organisation quasi steht und für jedes Thema. Wir stehen natürlich speziell für das Thema Stottern und da habe ich es dann schon wieder einfacher. Und ja, was das Stottern angeht, also die Redeflussstörung, Stottern, für die wir ja stehen, da haben wir natürlich auf Twitter einfach den Anknüpfpunkt, weil Stottern halt für uns leider häufig als Wort benutzt wird, ne? Es wird benutzt in politischen Zusammenhängen, jetzt aktuell mit dem Thema Gendern, wird es nämlich von vielen negativ instrumentalisiert. Die Leute, die gendergerechte Sprache ablehnen, schreiben halt ganz häufig auf Twitter eher im verächtlichen Ton in Richtung der oder die, also jetzt Moderator oder ein Politiker, ja, die stottern ja vor sich rum. Und wenn man sich dann den ganzen Tweet anschaut, die Kommunikation, da geht es um die gendergerechte Sprache, dass sie halt den Gender Gap, wenn er mitgesprochen wird, guten Abend, liebe ZuschauerInnen, dass die das halt als Stottern interpretieren und es dabei aber ganz bewusst negativ darstellen wollen, weil sie es ablehnen.
Wow, also das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Bestürzt mich jetzt auch ein bisschen, muss ich sagen. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen aus der Ruhe raus, weil also das ist ja Irrsinn. Also das ist ja also wirklich ein Missbrauch hoch 10 irgendwie von etwas, was natürlich diskutiert werden darf, ne? Also jeder Mensch hat ja seine freie Meinung auch zu dem Thema. Und ich kenne auch Menschen, die nicht sexistisch sind, die, sage ich mal, das Gendern in der Sprache schwierig finden, einfach weil sich dadurch die Art und Weise des Sprechens verändert. Wobei das auch tatsächlich, sage ich mal, auch eher ältere Leute sind, sage ich mal, die da also ein Problem, sage ich mal, mit sehen. Also das ist ja das eine. Das eine ist eben, dass man über Neuerungen in der Sprache, über Gendern etc. spricht und diskutiert, aber das Ganze irgendwie dann als Teil des Stotterns irgendwie dann oder als, das ist ja, also weiß ich, fällt mir jetzt gerade nichts zu ein, was ich dazu sagen kann. Ich finde es einfach, nee, sehr, also sehr, sehr unangenehm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich muss sagen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe auch mal mit so ein paar Leuten gesprochen, die Twitter sehr aktiv nutzen, jetzt außerhalb der Selbsthilfe, einfach um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, weil ich Twitter wirklich nur, also ganz marginal nutze. Ich gucke da so einmal im Monat rein und dann swipe ich einmal über mein Smartphone, wenn ich irgendwie auf einer Zugfahrt bin oder so, dann mache ich es wieder aus. Und zwar tatsächlich, weil mir oft der Ton auf Twitter nicht so gefällt. Das ist oft sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht zwingend persönlich, aber sehr harsch, würde ich jetzt mal sagen. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass das auch im Selbsthilfekontext so ist? Also, weil was du jetzt gerade gesagt hast, da in Bezug aufs Stottern beziehungsweise des Genderns, das ist ja schon eine sehr, ja, unangenehme Thematik. Und ich sag mal, da merkt man ja, wie stark da Meinungen gemacht werden. Also, es ist ja, also Twitter ist sehr laut, finde ich, so nach außen. Es ist irgendwie relativ einfach möglich, dort bestimmte Meinungen irgendwie kundzutun. Und das dann natürlich, es bietet ja auch ein Riesenpotenzial zu Diskussionen, sage ich mal. Ich kenne es jetzt vor allem aus dem Sportkontext, sage ich mal. Da wird es dann oft eher unangenehm vom Ton her. Dann denkt man sich auch, okay, wenn ihr das jetzt so face to face, würdet ihr euch nicht trauen, sowas zu sagen irgendwie. Wie sieht es für dich aus? Wie ist so deine Erfahrung, was Twitter angeht? Ist es so im politischen beziehungsweise Selbsthilfekontext ein bisschen entspannter, sag ich mal? Oder wird da mehr drauf geachtet, sag ich mal?
Tja, kann ich auch wieder nicht global natürlich beantworten, aber das, was ich beobachtet habe oder eben aus unserem Kontext beobachtet habe, ist, dass es eher zugewandt ist. Also ich finde schon das, was, wenn wir was gepostet haben oder auch wenn ich jetzt auf was hingewiesen habe, von wegen, hey, Stottern ist kein Wort für für Inkompetenz, genau, ich sage das nochmal von vorn. Stottern ist kein Begriff für Inkompetenz oder Scheitern. Das war ja jetzt auch so unser Slogan quasi für den Welttag. Und das haben wir natürlich auch vorher schon genutzt, ne? Und haben dann manchem geschrieben, so, du, das hat aber nichts mit Stottern zu tun, was du da schreibst. Und wäre schön, wenn das nicht als negativer Begriff benutzt wird. Und da bekommen wir dann natürlich auch positive Reaktionen drauf, sogar auch von Menschen, die das selbst benutzt haben. Also es gab auch ein, zwei Firmen, die ganz, wo es dann nicht ums Gendern ging, sondern wo die halt das Wort Stottern benutzen, weil man es halt im Sprachgebrauch ganz häufig natürlich hat und sich nicht darüber Gedanken macht. Also dass man sagt, da kann ich auch im Sport bleiben, da stottert und stolpert der Trainer in sein fünftes Spiel und wieder klappt
Stimmt,
nichts.
ja,
Ne?
habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, ja, das wird Stottern wird dann so
Ja.
als
Es ist immer
holperig,
negativ.
ja, irgendwie, ne, als dass man nicht so richtig fest im Sattel sitzt irgendwo, ne, egal was man tut, ne, ja, das stimmt, ja.
Genau. Und bei solchen Sachen versuchen wir dann auch, wenn da ein bisschen Kommunikation bei so einem Tweet ist, dass wir dann natürlich auch schreiben, so, ja, aber mit Stottern hat das eigentlich nichts zu tun. Man könnte da auch sagen, das war ein holpriger Start. Ne? Und da haben wir dann auch schon erlebt, dass halt wirklich die Menschen, die das ursprünglich auch geschrieben haben oder die Firmen, sich dann auch entschuldigt haben und gesagt haben, stimmt, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, tut uns leid, gucken wir beim nächsten Mal, dass wir das nicht mehr verwenden. Und das finde ich
Schön.
halt eher was Positives. Und was jetzt übrigens gerade ganz aktuell passiert ist, ist nämlich, dass wir eher so eine Art kleinen, ich glaube, Candy Storm bekommen haben, wie man es so schön nennt. Also das Gegenteil von einem
Ich wollte gerade
Shitstorm.
sagen, das kenne ich gar nicht, aber Candy Storm, das hört sich schön an, ja, das ist cool.
Ja,
Ich kenne das gar
weil
nicht.
nämlich, also ich hoffe, das sprengt jetzt nicht im Rahmen des Podcasts, aber es
Nein.
war tatsächlich so, dass gestern ein Politiker, nicht ein Politiker, ein Journalist vom Spiegel hat einen Tweet abgesetzt, der sich aber mit der Aussage eines Politikers im neuen Bundestag beschäftigte. Da ging es wieder ums Gendern und dieser Politiker hat das halt im Bundestag auch als Stottern bezeichnet. Und hat aber auch kein Hehl draus gemacht, dass er das Gendern ablehnt. So,
Okay.
und das hat der Journalist aufgegriffen, hat uns verlinkt, unseren Account, und hat halt geschrieben, ja, dieser Politiker zieht damit halt letztendlich das in den Schmutz und ist halt verächtlich gegenüber stotternden Menschen damit. Und der hat dafür erstmal nur so 40 Likes bekommen. So, ne? Hat uns aber verlinkt und ich dachte, ja, gebe ich natürlich von uns auch mal ein Herzchen und sage vielen Dank. Und fand das natürlich auch schön, dass er darauf hingewiesen hat, dass es da überhaupt einen Zusammenhang gibt. Und dann haben wir selbst was gepostet und haben halt geschrieben, ja, aus aktuellem Anlass, Gendern, aber dann auch mit dem Hashtag Gendern ganz bewusst. Ne? Hat halt nichts mit Stottern zu tun und eben, dass wir doch darum bitten, dass man das nicht instrumentalisiert, aber auch nicht als Wort benutzt, das immer nur negativ ist, wenn man was ablehnt. Ne? Ja, da haben wir jetzt aktuell 600 Likes für bekommen. Die Mitteilungen ploppen den ganzen Vormittag auf ohne Ende. Ja, wurde 85 Mal retweetet, habe ich mir aufgeschrieben, Stand des Gespräches jetzt. Und das ist natürlich schon begeisterungswürdig. Ne? Ja. Also dann merkt man einfach auch, ja, dass man das natürlich nutzen kann, ne? Twitter, wenn man da jetzt mal wieder auf Strategie und Systematik für Selbsthilfeorganisationen drauf eingeht, dass man sich auf ein aktuelles Thema andockt. Ne? Also es ist ja eigentlich durch den Journalisten entstanden gestern, sodass wir da auch dachten, oh gut, dann twittern wir halt jetzt was dazu. Aber natürlich habe ich ganz bewusst auch diesen Hashtag Gendern mit reingenommen. Und darüber wurde der natürlich gefunden, natürlich viel eher, als dass die Leute nach Stottern suchen oder nach Selbsthilfe suchen.
Ja.
Aber siehe da, es hat Erfolg. Ne? Das spricht den Nerv der Leute an. Auch unsere Hinweise, wenn man das Wort Stottern immer nur negativ benutzt, ja, findet Resonanz. Und ich glaube, da muss man also eine positive Resonanz, dass man dann erst dran anfängt, darüber nachzudenken auf Twitter und das positiv aufgreift und eigentlich so ein bisschen dann wiederum kämpferisch Twitter-like unterwegs ist und sagt, ja, genau, so sehen wir das nämlich auch. Ne? Das ist nicht gut. Und das kann man nutzen.
Ja.
Für eine gute Sache.
Also ich muss jetzt erstmal ganz grundsätzlich sagen, ja, you made my day. Also Candy Storm ist mein Wort des Tages. Auf jeden Fall finde ich ganz großartig. Ich habe das noch gar nicht gehört vorher. Und was du jetzt gerade erzählt hast, genau, also wo du meinst, ob das den Rahmen sprengt. Im Gegenteil, genau das ist ja das, worum es geht, ne, was wir halt irgendwie auch dann erfahren müssen. Das ist ja super toll, ne, dass sowas passiert. Und ich glaube, du hast jetzt gerade so ein bisschen auf meine Fragen vorgegriffen, weil genau was du gesagt hast, ist ja das, was ich eben, wo ich den Vorteil eben auch bei Twitter sehe. Das ist ein globaler Diskurs. Und man kann sich eben in bestimmte Dinge, bei euch war es jetzt das, da gibt es ja den Anknüpfpunkt, gendern. Ne, wie du gerade gesagt hast, da setzt man einen Hashtag, ne, für die das jetzt vielleicht nicht wissen, das bedeutet ja sozusagen, unter einem Hashtag, wenn man das nutzt, ist man dann ja das wird ja Leuten angezeigt und man befindet sich ja dadurch in einer gewissen Konversation. Und diese Anknüpfungspunkte an so globale Themen haben ja sehr viele Selbsthilfeverbände. Ne, sowas in Richtung Ableism ist ja ein sehr großes Wort auch und was man eben auch und auch ein großes Problem. Ne, also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Und wenn man das eben global macht, wie du gerade sagst, da kann man ja auch den Hashtag nutzen, Diskriminierung. Ne? Und dann ist man auf einmal dann, weil im Endeffekt ist es ja gleichgültig, Diskriminierung ist falsch und es ist egal, ob das jetzt ein Mensch ist, der aufgrund der Hautfarbe, der Religion, des Geschlechts oder der Behinderung diskriminiert wird. Aber ich glaube, dass eben gerade das Geschlecht, das ist sehr, sehr prominent in unserer Gesellschaft. Das ist was angegangen wird, was gesehen wird. Rassismus ist auch immer ein großes Thema, alleine aufgrund von Parteien, die es leider Gottes in Deutschland gibt, ist das natürlich immer ein Thema. Aber das Thema Ableismus, das ist ja nicht so prägnant sein. Das Wort kennen ja viele gar nicht. Aber über Twitter muss man es ja nicht nutzen. Man kann ja sozusagen dann durch diesen Verknüpfungspunkt des Hashtags dann vielleicht Leute dann dafür gewinnen, denen das vielleicht, also die den richtigen Gedanken haben, aber denen gar nicht bewusst ist, dass eben es Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in diesem Ausmaß gibt. Und da hast du gerade einfach das perfekte Beispiel genannt. Also ich finde das ganz, ganz toll, was du erzählt hast. Und genau dieses Ding. Mir war das nicht klar, gerade bis vor 20 Minuten, bis du das erzählt hast, wie auch stotternde Menschen diskriminiert werden, auch dann in diesem Kontext von Gendern. Also dass stotternde Menschen diskriminiert werden, das ist mir bewusst, aber nicht in diesem Kontext. Und wie du das jetzt gerade aufgezeigt hast, wie man dann praktisch über diesen Kontext den für sich nutzen kann auf Twitter und Menschen darauf aufmerksam machen. Wie du gesagt hast, ne, Stand 27.10. 13.31 Uhr, habt ihr irgendwie, was hast du gesagt, 600 Likes. Das ist ja ein Brett. Ne? Also das ist ja wirklich, da merkt man ja, dass eben mindestens mal, also man muss ja auch mal sehen, die Leute, die liken, das ist ja nicht gleich die Leute, die es sehen. Sondern wahrscheinlich liken das 10% der Menschen. Na, du kannst davon ausgehen, dass mehrere tausend Menschen jetzt das gesehen haben und dass das jetzt in den Diskurs kommt und dass die Menschen tragen das ja auch wieder nach außen. Na, die gehen dann vielleicht auch zu ihrer Familie, zu ihren Freunden und sagen dann, ey, ist euch bewusst, ne, wie stotternde Menschen diskriminiert werden in unserer Gesellschaft? Ne? Also Wahnsinn. Finde ich richtig, richtig cool. Also
Ja, da kann ich sogar auch, weil du gerade sagtest, das haben ja dann noch mehr gesehen als die, die es liken oder teilen. Und Retweets waren ja auch 85, was für uns auch schon super ist, ne? Und es gibt natürlich auch.
Kannst du ganz kurz erklären, auch für mich als jemand, der Twitter nicht so retweeten heißt, dass man den gleichen Post bei sich auf der Seite nochmal neu postet, oder?
Genau, das heißt es. Und das machen die meisten. Dann gibt es noch eine Zusatzstufe davon, wenn man das retweetet, also bei sich in seinem Profil veröffentlicht, aber noch was selbst dazu schreibt. Ne? Also dann ist es ein zitiertes
Okay.
Retweeten. Genau, das
Super.
machen aber weniger Menschen. Das macht ja Mühe, noch selbst was dabei zu schreiben. Also ist das ganz normale Retweeten ist beliebter. Und Twitter bietet aber natürlich auch Auswertungsmöglichkeiten. Und so habe ich dann heute auch gesehen, dass dieser Tweet, den wir halt da, wie ich ihn eingeleitet hatte, aus aktuellem Anlass veröffentlicht haben gestern Abend, dass der über 25.000 Impressionen hatte. Ne? Also über 25.000 Leute haben den gesehen. Klar, dann kann man wieder sagen, oh, die Resonanz ist aber dann natürlich geringer. Aber eben, man sieht trotzdem, was das bedeutet, ne? Wenn man sich da an sowas andocken kann, und das ist ja alles positiv. Es ist ja nicht, dass man das ja als verrucht ansehen müsste, von wegen, oh, jetzt instrumentalisiert man auch was. Nein, wir haben einfach was dazu zu sagen, dass halt dieses Thema leider gerade so ist, ne? Dass Stottern da immer in einem negativen Zusammenhang verwendet wird. Und dann kann man das auch nutzen. Man muss natürlich als Selbsthilfeorganisation sich aber auch bewusst sein, eben, was heißt das denn, ne? Weil da muss man nämlich auch die Zeit haben, wenn sowas Schönes passiert. Da ist es ja schön, aber man muss ja auch die Reaktionen bearbeiten können, ne? Da kriegt man nochmal Kommentare, wo man was gefragt wird, auf das man natürlich reagieren muss. Man muss selbst nochmal ganz schön viele Herzchen verteilen. Ja, das geht natürlich dann auch und das freut einen auch, aber eben das muss einem natürlich auch bewusst sein, ohne dass ich da jetzt zu negativ sein möchte oder Spielverderberin. Aber ja, es macht Arbeit. Und es ist natürlich auch so, dass man eben vorher sich die Zeit nehmen muss und Medienbeobachtung machen muss. Ne? Man muss auf Twitter, auf Instagram und auch auf Facebook immer genau wissen, ja, was wird denn da eigentlich über uns berichtet, ohne das, was wir selbst absenden. Und um darauf dann reagieren zu können. Das ist, finde ich, so die Schiene, die man am Anfang vielleicht nicht immer im Blick hat. Ne? Man sagt dann immer, was können wir veröffentlichen, was können wir da machen? Aber dass man da halt auch Medienbeobachtung betreiben sollte für sein Thema, das man bei der Selbsthilfe betreibt, das finde ich einen ganz wichtigen anderen Zweig, ne? Den man beachten sollte.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, ne? Das ist kein Selbstläufer, ne? Die Nutzung von sozialen Medien und gerade auch jetzt von Twitter, wie du sagst, es hat dann auch was, also je größer man wird, sozusagen, desto größer ist auch der Aufwand, den man betreiben muss, um das Ganze irgendwie auch ja, aufrecht zu erhalten, ne, und funktional zu halten. Das ist nicht so, okay, wir setzen uns mal einen Vormittag hin, erstellen ein paar Accounts und dann ist es damit gegessen, ne, sondern es ist dann ja schon, ja, wie du schon sagst, Teil der Pressearbeit einfach geworden, ne. Ja. Nee, es ist ganz, ganz spannend. Vielleicht nochmal, also ich bin total froh, dass du gerade so dieses Beispiel genannt hast, weil im Endeffekt zeigt ja genau das Ganze, ne? Wir haben darüber gesprochen, wie das genutzt wird, wofür, ne? Das ist eben auch also dass Twitter im Vergleich zu Instagram oder Facebook auch mehr zu Diskursen einlädt, sage ich mal, dass man da irgendwie auf einer anderen Ebene unterwegs ist und natürlich der Aufwand ist geringer, ne? Dadurch, dass man eben keine Bilder machen muss oder im krassesten Fall ja YouTube-Videos produzieren. Ich kenne das selber, das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Da braucht man viel, auch externe Unterstützung, auch ein finanzieller Aufwand. Und da ist natürlich Twitter ein ganz anderer Maßstab, sage ich mal. Da geht es ja mehr um Hirnschmalz, sage ich mal, und auch den Aktionismus, ne, das irgendwie machen zu wollen, aber jetzt nicht zwingend um. Man braucht kein krasses Know-how dafür, ne, wie man bestimmte Dinge produziert. Jetzt mal vielleicht noch mal so ein bisschen globaler gesehen. Wenn wir jetzt nicht nur den euren Verband sehen oder auch nicht nur die BAG, sondern einfach die Selbsthilfe als Ganzes, wie du schon gesagt hast, vorher mal vor, weiß nicht, 20 Minuten oder was, dass du gesagt hast, das kann man nicht so einfach sagen. Ne? Selbsthilfe ist ja, wie gesagt, ein sehr großes Feld. Deswegen fällt es natürlich schwer, da jetzt so verallgemeinernde Dinge zu sagen. Aber nichtsdestotrotz würde es mich interessieren, du ja auch als jemand, der ja in der Presse auch, sage ich mal, mit der Presse vertraut ist. Glaubst du, dass sich durch die Nutzung der sozialen Medien und Twitter jetzt im Speziellen, dass ihr mehr Leute erreicht? Also, dass gerade jetzt auch in Bezug auf jüngere Menschen, die vielleicht Selbsthilfe so, ja, sehr negativ behaftet sehen, also als dieser klassische Sitzkreis der anonymen Alkoholiker, das ist ja so oft das klassische Bild, dass ihr da mehr Leute erreicht, die dann auch von sich aus, sage ich mal, dann auch über die sozialen Medien mehr kommunizieren. Das würde mich interessieren, wie das bei euch ist.
Also ich habe schon den Eindruck, also am Anfang war es tatsächlich bei Facebook auch so, dass wir halt gemerkt haben, die neuen Fans, die wir hatten, die waren ja dann noch überschaubar, gerade am Anfang. Also das heißt, immer wenn man die Nachricht bekam, dass man einen neuen Freund hat, dann konnte man noch gucken, wer ist das denn? Und in der Regel hat man dann auch gemerkt, so, oh, den kenne ich, das ist ein Mitglied. Aber eben auch ganz viele hat man gemerkt, kenne ich gar nicht, aber was ist denn da für ein Zusammenhang? Wie sind die auf uns gekommen? Das ist ja schön. Ne? Und ähnlich ist es, also genau, das war bei Twitter so. Jetzt inzwischen, wie du ja auch schon sagtest, ist Twitter eher so für eine andere Altersschiene. Also eben, man bedient ja tatsächlich mit den verschiedenen Kanälen ganz verschiedene Zielgruppen. Ne? Auf Facebook sind es bei uns jetzt auch eher so die Mütter von jüngeren Kindern, wo es ja mit dem Stottern häufig losgeht und auch viele Logopädinnen, die uns folgen. Bei Instagram, genau, da sind wir ja noch nicht so wahnsinnig selbst aktiv, beziehungsweise überlassen das den Eisbrechern. Und da ist es definitiv so, zumindest vom subjektiven Eindruck her, ohne dass ich das jetzt empirisch auswerten könnte. Aber natürlich, die haben in kürzester Zeit wirklich auch über 2000 Follower für sich, Abonnenten bekommen und bekommen wirklich auch immer gute Resonanz auf ihre Postings, die ja auch wirklich sich alle immer mit Stottern beschäftigen, logischerweise, und mit Selbsthilfe auch. Und ich glaube, das ist ein gutes Instrument, um gerade da jungen Menschen zu zeigen, eben Selbsthilfe kann einfach eine nette, gute Community sein für ein Thema, was uns verbindet und eben, wo es halt nicht darum geht, zu sagen, ja, ich heiße Ulrike, ich stottere übrigens nicht. Und alle sagen, hallo Ulrike. Und man setzt sich wieder, ne? Also was man halt so kennt. Und dass es eben nicht so sein muss, sondern dass sie durch ihre Bilder, also da finde ich, ist gerade wirklich Instagram auch ein hoher Wert für junge Menschen, um die zu erreichen, dass man da nämlich mit guten Bildern, mit guten auch Textkacheln darstellen kann, wie es dann eigentlich wirklich ist, ne? Dass es auch frisch sein kann, dass es einem gemäß ist, dass da auch junge Leute sein können und eben, dass es gar nicht so angestaubt ist und dass man nicht so schrecklich viel Angst haben muss, da mal hinzugehen.
Aber was du gerade gesagt hast und mit den unterschiedlichen Altersgruppen, ne, ich sag mal, wie du gerade schon gesagt hast, die sozialen Medien sind ja nicht nur dafür da, sage ich mal, dass junge Menschen jetzt interagieren, sondern, also ich habe jetzt auch letztens noch einen Podcast gehört, hier, was war das, ich glaube, Lage der Nation, also über die aktuellen politischen Themen, und die hatten auch eine Folge mit einem CDU-Politiker, der irgendwie auch schon seit 12.000 Jahren in der Partei ist und der eben auch sehr aktiv twittert, ne? Und der Mann ist, würde ich mal sagen, ich hätte jetzt mal geschätzt, so Mitte 60. Also da sieht man, Twitter ist wirklich dann auch ein Format für alle, sage ich mal, ne? Da können alle diskutieren irgendwo, ne?
Ja, das sehe ich ähnlich. Da mischt es sich dann nochmal, ne? Und es kommen dann aber für uns wiederum auch noch neue Bezugskreise dazu, dadurch, dass das dann halt Menschen sind, die vielleicht nochmal ein bisschen politisch interessierter sind, ein Tacken, oder journalistisch interessierter sind, als es jetzt auf Instagram oder Facebook so wäre, ne? Mir fällt aber übrigens gerade noch ein, auch zum Thema Medienbeobachtung und Zielgruppe, dass YouTube ja letztendlich auch als soziales Netzwerk funktionieren kann, ne? Und dass wir da in Richtung Medienbeobachtung auch gemerkt haben, es gibt zum Beispiel einen ganz tollen Film von dem Leroy, ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist, der
Leroy Matata
genau, der
aus
auch
Bonn,
für Funk,
ja.
genau, für Funk, für die
Genau.
öffentlich-rechtlichen jungen Kanäle tätig ist. Und er hatte mal eine junge Stotternde im Interview und hat
Das
einfach
kenne ich, das
gefragt, wie ist das
Video.
denn so zu stottern? Genau. Und da gucken wir bis heute regelmäßig in die Kommentare, weil das ist ja wirklich ein Phänomen. Das Video ist jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre schon fast alt oder ein Jahr. Und er bekommt bis heute laufend noch Kommentare da drauf, wo es sich tatsächlich auch für uns lohnt, finde ich, da immer mal was aufzuklären oder einen Tipp zu geben. Ne? Wenn jemand selbst schreit, dass er schottert, in der Schule gehänselt wird und so, da versuchen wir dann mit einem Kommentar darauf einzugehen. Ne? Genau, das fällt mir jetzt im Zusammenhang nur auch ein, dass ich denke, ja, auch da ist es einmal dieses Reagieren, nicht nur senden, sondern auch in die Diskussion reingehen, suchen, wo auch über das eigene Thema der Selbsthilfe gesprochen wird. Und darauf auch eingehen, dass man da nämlich dann auch die jungen Leute trifft, weil ich glaube, das ist vermutlich bei fast allen Selbsthilfeverbänden oder bei dem Großteil, dass das, was dann schon wieder identisch ist, dass man halt Nachwuchsprobleme hat. Oder sagt, wie kann ich denn die jungen Menschen für die Selbsthilfe vielleicht begeistern? Und dann ist das auch ein Weg, dass man ja, über so einen Kommentar auch zeigt, so hey, A, wir sind da präsent und B, ja, da gibt es was, ne? Schau dich mal um.
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ich sag mal, ein bisschen schade ist ja, dass viele von diesen YouTuberInnen, sage ich mal, die sich mit dem Thema auseinandersetzen oder mit den Themen, das sind ja einige, die ja auch teilweise, lustigerweise, glaube ich, die größten Kanäle kommen beide aus Bonn, glaube ich. Das sind da, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die aber natürlich gar keinen Bezug zur herkömmlichen Selbsthilfe haben. Aber nichtsdestotrotz kann man ja das Ganze sozusagen, wie du gerade sagst, durch Kommentare in den Diskurs aufnehmen. Leute dahin verweisen und vielleicht kann man das auch ein bisschen als Vorbild sehen, ne, auch für die Selbsthilfeverbände. Und nochmal auf Twitter zu kommen und auch gerade eben auf die Zielgruppe, sage ich mal, auch jetzt an die Verbände da draußen, die vielleicht sagen, ja, wir haben gar nicht so viele junge Mitglieder. Ne? Also ist ja oft ist ja das Problem, also sage ich mal, ich sag mal, Stottern ist ein anderes Thema, aber es gibt ja auch bestimmte Erkrankungen, die treten eben eher im hohen Alter auf. Aber auch nichtsdestotrotz denke ich, Twitter kann eben auch von den Menschen genutzt werden. Und auch, es ist jetzt nicht so, mit 30 ist irgendwie dann die Grenze und dann geht es nicht mehr weiter, so ein bisschen. Also, oder mit 40 von mir aus, sondern es ist ja wirklich dann, Twitter ist ja deutlich offener, als es Instagram ist, sage ich mal. Ne? Also, ich bin selber schon nicht mehr so, dass ich mich jetzt gerne ständig fotografieren lassen wollen würde, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, also das ist ja das, was Twitter so ein bisschen also abgrenzt davon einfach, ne? Sondern da ist wirklich, wenn ihr was mitzuteilen habt, dann Twitter könnt ihr einfach nutzen. Easy. Es ist egal, wie ihr aussieht. Ihr werdet nicht sozusagen damit konfrontiert, dass ihr sozusagen erkannt werdet, sondern man kann das ja auch sehr privat im Stillen sozusagen nutzen. Nicht im Stillen, sondern man will ja was ausdrücken. Aber das hat dann ja weniger mit der einen Person zu tun, sondern mit dem, was man sagt. Ne? Und das finde ich eben wichtig. Und ich denke eben auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass es für uns als BAG Selbsthilfe ein Anreiz ist, vielleicht auch noch auf Twitter oder dass unser, wie sagt man das, unsere Social Media Auftritt darum zu erweitern. Ich glaube, so ist es richtig ausgedrückt. Denn ich denke, auch da würden wir noch mal Leute erreichen, die man jetzt nicht über Instagram, Facebook, Podcasts oder YouTube erreicht. Ne?
Definitiv, definitiv. Erstens, ja, es gibt ein Social Media Live Ü30. Und ich denke tatsächlich, für die BAG könnte Twitter eine gute Plattform sein, weil die BAG ja tatsächlich auch eher Richtung, also was heißt eher Richtung, aber ja auch Richtung Interessenvertretung für die Selbsthilfe selbst
Klar.
kämpfen, dasteht und so. Also von daher ist eigentlich Twitter ein sehr ideales Forum dafür, finde ich. Und nach wie vor der große Vorteil von Twitter ist ja wirklich, dass es themenzentriert ist. Ne? Wie du ja auch schon sagtest, man geht eher in den Diskurs und so und kann sich da einbringen. Und eben, man muss nicht selbst wahnsinnig viele Fans haben und Friends, sondern es kommt halt darauf an, also eben, man kann sich durch diese Hashtags, durch die Themen selbst halt einbringen und das, jeder kann das sehen, jeder kann da mitmachen und drauf eingehen. Und ich glaube, das ist ein großer Wert, dass es themenzentriert ist.
Ja, das denke ich auch. Das ist, glaube ich, das Wichtigste irgendwo bei Twitter. Und eben auch, dass es eben auch so ein bisschen in den politischen Diskurs geht, ne? Dass man dort eben auch die Menschen erreichen kann, sage ich mal, ja, die, die auch Verantwortung für uns als Selbsthilfeorganisation ja auch irgendwie tragen, ne, mit denen wir, also wo was verändert werden kann. Ne, das ist so ein bisschen das, was ich bei Instagram manchmal so ein bisschen problematisch finde, ist, ja, lass mal über alles quatschen. Und dann ist aber gut. Also das ist auch ein Mehrwert, definitiv. Aber man kommt praktisch nicht weiter. Es ist mehr ein Austausch von der aktuellen Situation. Wie gehen wir damit um? Wie fühlen wir uns? Wohingegen ich das Gefühl habe, dass eben auf Twitter wirklich auch die Leute adressiert werden, die was daran ändern können. Weil eben auch die Politik ja Teil dieser Diskurse ist irgendwo, ne?
Ja, man hat da zumindest eine Chance, würde ich behaupten.
Ja.
Also ich sehe da Potenzial, dass man die Menschen auch erreicht, die Entscheider sind oder vielleicht auch mal ein Tor öffnen kann für einen Gedanken, den man da vorher vielleicht noch nicht gefasst hatte.
Ja, ich glaube, da haben wir jetzt ist ganz gut abgerundet, das ganze Thema. Ganz ehrlich, ich könnte noch stundenlang zuhören. Ich finde das super toll, was du erzählst. Aber ich weiß ja auch, dass du auch noch eine Mittagspause hast und dass ja auch unsere Podcasts nicht irrsinnig lang werden dürfen, sonst kann man denen auch dann nicht mehr zuhören. Nichtsdestotrotz, also erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank auch für deine Ausführungen. Ich glaube wirklich, ich habe jetzt gerade, mir brennt es gerade in den Fingern, einen Twitter-Account aufzumachen. Also es ist wirklich, es hat,
Nur zu.
du hast das einfach toll gezeigt, ne? Die Vorteile, die es hat. Und ich habe das jetzt gerade schon mal gesagt, ich möchte das nochmal betonen, einfach auch an die Zuhörenden. Es ist eben kein Teenie-Ding. Ne? Also Twitter ist wirklich für alle so. Und ihr könnt über Twitter in den politischen Diskurs gehen und ihr könnt die Probleme direkt ansprechen. Und ihr werdet eben, wie die Ulrike das gerade erklärt hat oder aufgezeigt hat, das kann zu was führen. Ne? Also durch die Nutzung dieser Hashtags kann eben auch in der Form von, wenn es um Gendern, in dem Fall über Diskriminierung oder anverwandte Themen geht, da könnt ihr mitdiskutieren und da könnt ihr auch eure Erkrankungen, eure ja, Behinderungen können da eben zum Thema werden. Ne, und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich finde, das macht Mut, was die Ulrike gerade erzählt hat, dass man eben auch, wir fühlen uns oft so ein bisschen in unseren eigenen kleinen Gruppen etwas alleine. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Es wirkt manchmal so, als würde man gegen die ganze Welt irgendwie sich stemmen müssen. Man hat keine Unterstützung. Aber ich denke eben gerade, dass das Twitter wirklich eine Möglichkeit ist, dass sich die ganzen Leute eben unter einem Hashtag vereinen sozusagen und dass man da auf viel positive Resonanz, auf Verständnis trifft. Und das wünsche ich euch allen. Ja, also, dass ihr eben auch in den sozialen Medien und jetzt im speziellen Fall auf Twitter, wenn ihr das nutzt, einfach, ja, dass ihr dort Unterstützung findet. Denn darum geht es ja. Ne? Die Selbsthilfe ist ja nicht nur sich selbst helfen, sondern wir helfen uns alle. Und ich hoffe, dass die sozialen Medien dort weiterhin einen großen Teil zu beitragen können und dass wir uns eben auch vernetzen können über, weiß ich nicht, Bundeslandgrenzen, über Dinge, die wir vielleicht dann, ja, über Leute, die wir sonst nicht erreichen würden, dass wir das eben einfach schaffen, dass wir uns da alle gemeinsam treffen. Ja, ansonsten, Ulrike, dir gebührt das letzte Wort, das mache ich immer so. Also jeder Gast im Selbsthilfe-Podcast, darf sozusagen das Ganze abschließen. Alles, was du zu sagen hast, was du gerne möchtest, darfst du jetzt gerne rauslassen.
Okay, dann fange ich erstmal mit dem großen Dankeschön natürlich auch an dich an, dass du angefragt hast und ich fand das Gespräch jetzt auch sehr schön. Und ja, mich freut es einfach, wenn andere was davon auch für sich mitnehmen können, für ihre Arbeit. Und ja, ich sage, traut euch und wie gesagt, es gibt ein Social Media Live Ü30.
Das finde ich, so müssen wir eigentlich die Folge nennen. Ein Social Media Live Ü30. Vielen, vielen Dank, Ulrike. Und
Gerne.
an euch da draußen. Ja, wie Ulrike gerade gesagt hat, traut euch, traut euch. Ansonsten möchte ich mich jetzt hier natürlich nochmal bedanken bei der GKV-Gemeinschaftsförderung für diesen Podcast, denn ohne eure Förderung wäre der Selbsthilfe-Podcast gar nicht mehr am Leben. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und das vielleicht auch nochmal als Idee auch für unsere Mitgliedsverbände. Man kann auch Mittel beantragen, um eben so einen Podcast zu hosten. Ne? Und kann ich euch auch nur empfehlen. Also es ist ganz toll, wenn wir erreichen Leute. Wir erreichen inzwischen auch Leute in Österreich, habe ich mitbekommen, die unseren Podcast hören, was mich sehr, sehr gefreut hat. So ein kleiner Schulterklopfer für mich selber gerade. Aber nee, es ist einfach schön. Und wie gesagt, nutzt diese Kanäle. Es gibt ganz viele tolle Selbsthilfe-Podcasts inzwischen. Es gibt ja so auch einen Podcast von Stotternden für Stotternde. Es gibt Podcasts von herzerkrankten Menschen. Es ist einfach alles da. Und ne, genau wie bei Twitter, nutzt das Ganze, macht das ganze Feld einfach breiter und lasst uns irgendwie zusammen ja mehr Teil des öffentlichen Lebens werden. Das, glaube ich, wäre so das Wichtige. Und um nochmal Ulrike zu zitieren, traut euch. Und damit
Genau.
sind wir jetzt raus. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marius.